Ja, und diese Passage aus dem Roman Blaupause liest für uns die Schauspielerin Ariela Sabacher.
Dessau, 1926. Ich höre Musik aus der Ferne. Die Ohren sind schneller als die Augen, aber in der Dunkelheit erkenne ich etwas Helles. Ich beschleunige meine Schritte, sie knirschen auf dem gefrorenen Schnee. Mir wächst ein riesiger, leuchtender Würfel entgegen, der mitten in der Einöde steht. Das Licht, das durch die enorme Glasfassade nach außen dringt, blendet mich. Das Gebäude glänzt und schwebt, es ist durchsichtig und doch massiv. Es ist wie ein Fremdkörper, wie ein gleißendes Raumschiff, das sich sanft auf der Erde niedergelassen hat und jetzt in scharf gestochenem Kontrast aufrecht und weiß auf dem grauen, schneebedeckten Boden thront. Ich nähere mich dem Eingang. Er führt zuerst in einen kleineren Gebäudeteil, der mit Beton ummantelt ist. Die Verkleidung ist mit 7 gerundeten Lettern bestückt, die zur Hälfte von der Dunkelheit verschluckt werden. B-A-U-H-A-U-S. Bauhaus steht dort. Ich bleibe stehen, mein Blick unabwendbar, mein Körper zitternd. Was wir uns immer vorgestellt haben, gibt es nun wirklich, denke ich und erschaudere. Aus dem Durcheinander unserer Ideen hat sich ein konkretes Objekt gebildet, ist manifest geworden. Es steht vor mir und lässt sich nicht mehr anzweifeln, verwerfen oder aus der Welt schaffen. Ich spüre eine Energie, die sich fremd anfühlt, weil sie jahrelang in eine Hülle aus Resignation und Gleichmut gegossen war. Ein Haus zu bauen, das bedeutet, eine Welt zu schaffen, in der Leute schlafen und essen, arbeiten und lieben, streiten und sich verbünden. Ein Haus ist nicht nur ein Gefäß für die Menschen, es hat Auswirkungen auf ihr Leben und ihr Denken. Kein Wunder, dass das Leben meines Bruders und seiner Freunde, das Leben meiner Mutter so eng und rigide, so verstaubt und oberflächlich ist. Nichts erscheint mir in diesem Moment sinnvoller als hier, an diesem Ort zu sein, hier, wo die Menschen verstanden haben, dass wir nicht verharren können, dass wir etwas Neues brauchen. Ich will die Zukunft bauen und die Vergangenheit abreißen. Direkt unter den großen Lettern steht ein Mann, der in so viele bunten Decken eingepackt ist, dass sein Gesicht kaum herausschaut. Ein roter Pfeil aus Pappe hängt um seinen Hals, darauf steht in Kleinschreibung und Druckbuchstaben: dort entlang. Als er mich sieht, ruft er gut gelaunt: nicht hier entlang, dort entlang! Und zeigt nach rechts auf das Gebäude. Ich gehe an der glänzenden Fassade entlang. Hinter der Ecke offenbart sich ein weiterer Quader. Ein Verbindungstrakt bildet eine Brücke zwischen den beiden Häusern. Ich bewundere die Konstruktion der Glasfassade, die mir in all ihrer Transparenz vollkommen stabil erscheint und sich wie ein Vorhang über 3 Stockwerke erstreckt. Unter der Brücke befindet sich eine große Tür, vor der einige Grüppchen herumstehen. Ich erkenne niemanden. Seit 3 Jahren habe ich Friedrich nicht mehr gesehen. Sein Schreiben beinhaltete nicht viel mehr als die Einladung zur Einweihung des neuen Bauhausgebäudes. Am Anfang habe ich noch alle Entwicklungen am Bauhaus, so gut es ging, in der Zeitung mitverfolgt. Die Übernahme des konservativen Bürgerblocks in Thüringen, die finanziellen Schwierigkeiten in Weimar, die Übersiedlung nach Dessau. Aber seit dem Umzug ist es schwieriger geworden, aus der Ferne zu erfahren, was vor sich geht. Ich weiß, dass Gropius die Schule immer noch leitet, aber ich bin mir nicht sicher, welche alten Bekannten ich sonst treffen werde. Kurz zögere ich, bevor ich die große Tür aufstoße. Stimmengewirr und Musik schlagen mir entgegen. Das Foyer ist brechend voll. Die Studenten sind leicht zu erkennen, manche haben Kostüme an, aber auch die in schlichter Arbeiterkleidung heben sich stark ab von den Anzug- und Ehrenträgern mit Hut. Die Bauhauskapelle hat sich in einer Ecke platziert. Ich versuche zu erkennen, ob mir einer der Musiker bekannt vorkommt. Dann halte ich nach Friedrichs orangenen Haaren Ausschau, ebenfalls erfolglos. Ich stelle mich mit dem Rücken zum großen Fenster neben die Kapelle und beobachte das Durcheinander. Gerade will ich mir zumindest ein Glas Wein besorgen, als mir jemand auf die Schulter tippt. Friedrich lacht. Es ist immer noch dasselbe kehlige Kichern. Dann nimmt er mich in den Arm. Sein Haarschopf ist jetzt ordentlich mit Pomade nach hinten gegelt und glänzt hellbraun. »Du siehst ja so seriös aus«, sage ich und betrachte seinen Anzug, der allerdings etwas fadenscheinig ist und Flecken an den Ärmeln hat. »Ach, ich tue nur so. Komm, wir holen uns erstmal was zu trinken.« Wir bahnen uns den Weg durch die Menge. Friedrich zieht mich durch eine der drei Türen in eine Aula. Auch hier sind überall Menschen. Die Stühle sind aus Stahlrohren gemacht, Sitzflächen und Lehnen bestehen lediglich aus Stoff. Ich möchte mir die Konstruktion genauer anschauen, aber Friedrich geht einfach weiter. Als er auf die Bühne klettern will, versuche ich erschrocken, ihn zurückzuhalten. Er schreit irgendetwas gegen den Lärm an und zeigt hinter das Podest, wo drei große Schiebewände offen stehen und den Blick auf einen weiteren Raum freigeben, die Kantine. Sie ist groß und hell erleuchtet, die Decke erstrahlt in verschiedenen Farben und überall stehen kleine Hocker und Tische herum. Am hinteren Ende ist eine Essensausgabe, dort gibt es heute auch Wein. Wir brauchen ewig, bis wir da sind. Ich frage Friedrich, wie viele Leute für die Eröffnung wohl angereist sind. Um die 1000, schätze ich. Er sagt das mit leuchtenden Augen. Jetzt ertönt scheppernd ein Gong. Das Programm soll beginnen. Ich will wieder zurück in die Aula, aber Friedrich hält mich zurück. Die Bühne soll wie ein Amphitheater sein, erklärt er. Die Genehmigung, sie auch zum Garten hin aufzubrechen, habe Gropius zwar nicht bekommen, sie sei nun aber zumindest zu zwei Seiten offen und von der Kantine aus könne man genauso gut verfolgen, was passiert. Wir halten Ausschau nach Sitzplätzen. Friedrich entdeckt ein paar seiner Freunde an einem der vorderen Tische. Sie rücken für uns zusammen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Idee mit dem Amphitheater gelungen finde. Gropius, der unter tosendem Applaus die Bühne betritt, versucht, beide Seiten zu adressieren, was aber darauf hinausläuft, dass er vor allem mit der Wand dazwischen spricht. Ich bin zu neugierig, um seiner Rede zuzuhören. Im Flüsterton frage ich Friedrich aus. Er sei jetzt Assistent in Gropius Architekturbüro, erzählt er. Eigentlich waren wir das letzte Jahr nur mit den Gebäuden hier in Dessau beschäftigt, aber ich nehme an, in den nächsten Jahren werde ich öfter nach Berlin kommen. Zumindest hoffe ich das. Ich bin mir nicht sicher, wie sinnvoll meine Arbeit bei Gropius ist, und in Berlin kann ich wenigstens den Genossen beistehen. Ich will weiter fragen, aber so langsam ernten wir böse Blicke. Gropius, der gerade dazu ansetzt, in seiner Funktion als Direktor feierlich der Stadt Dessau zu danken und den Bürgermeister vorzustellen, erscheint mir beschwingt, aber um Jahre gealtert. Jetzt betritt ein gut aussehender, mittelalter Mann mit schwarz glänzendem Schnurrbart die Bühne. »Das ist der Mann, der uns nach Dessau geholt hat«, flüstert Friedrich mir ins Ohr. »Fritz Hesse. Der ist von der DDP, aber trotzdem ganz in Ordnung.« Ich muss lächeln. Friedrich scheint immer noch jeden Winkelzug der Lokalpolitik zu verfolgen. Der Bürgermeister ist nicht unsympathisch, hält aber eine Rede, wie nur Politiker sie halten können. Zu lang, voller Wiederholungen und ohne wirklich etwas zu sagen. Ich betrachte die Streben an der Decke, deren Farben die Struktur betonen, anstatt sie zu verstecken. Auch die Fenster verbergen ihren Ursprung in der Fabrik nicht. Alles hier ist klar und schnörkellos. Alles sieht so neu und licht aus. Ich könnte Stunden damit verbringen, mich einfach nur umzuschauen. Der Bürgermeister hat seine Rede beendet. Der Applaus trägt die Kapelle auf die Bühne. Die respektvolle Stille ist gebrochen. Man redet wieder miteinander, bis schließlich auf der Bühne ein Lichtkegel auftaucht und das Gemurmel abebbt. Der Scheinwerfer sucht und findet eine Gestalt, die eine silberne Maske und ein weißes Kostüm trägt. Ich kenne diese Art von Theater noch aus Weimar, hatte dort aber nie viel mit Oskar Schlemmer und seinen Studenten zu tun. Ihre erste Aufführung gab es bei der letzten großen Ausstellung, in dem Sommer, in dem ich das Bauhaus verlassen musste. 3 Wochen lang sperrte ich mich damals in mein Zimmer ein und dachte verzweifelt an die Festlichkeiten, an meine Freunde, an alles, was ich verpasste, bis mein Vater schließlich ein Machtwort sprach und mich endgültig in den Berliner Alltag zurückholte. Der stumme Mann bewegt sich wie ein Turner zwischen den aufgestellten, metallischen Trennwänden hin und her. Sein Tanz ist somnambul. Sein Kostüm, 2 Kegel für die Beine, 1 Kugel für den Bauch, lässt ihn entkörpert wirken. Nach ein paar Minuten sehe ich nur noch Objekte, die durch einen schwarzen Raum wandern. Schlemmer hat so etwas wie den architektonischen Tanz erfunden, erklärt Friedrich leise. Die Tänzer beziehen sich immer auf die Raumachsen der Umgebung. Der Tanz dauert nicht lang, bekommt aber den bisher lautesten Applaus. Kurz betritt dann noch einmal Gropius die Bühne, erklärt, dass man morgen die Meisterhäuser und die neue Siedlung besichtigen könne und spricht ein paar Schlussworte. »Genug Programm«, sagt einer von Friedrichs Freunden. »Wir gehen ins Haus. Kommt ihr mit?« Ich sehe Friedrich fragend an. »Prellhaus, dort wohnen wir jetzt.« Als er sieht, dass mich das noch mehr verwirrt, fügt er hinzu, »das Studentenwohnheim, das wir hier gebaut haben, haben wir einfach nach dem in Weimar benannt.« Die anderen sind schon in der Menge verschwunden. Friedrich muss immer wieder stehen bleiben und mit verschiedenen Leuten reden. Endlich sind wir draußen an der kalten Luft. Zu unserer Rechten führt eine weitere Treppe in den Wohntrakt. Aus dem Treppenhaus höre ich Stimmen. Anscheinend sind wir nicht die Einzigen, die sich von dem Fest zurückgezogen haben. Im vierten Stock gehen wir durch einen langen Gang. Alle Türen stehen offen. Friedrichs Freunde haben sich in einem der Zimmer versammelt. Einer von ihnen sitzt auf dem Bett, die anderen haben es sich auf dem Boden gemütlich gemacht. Seine Anstellung als Gropius-Assistent hat wohl nicht viel an Friedrichs sozialer Unbeholfenheit geändert. Er vergisst, mich vorzustellen und lässt sich der Länge nach auf das Bett fallen. Der große, schlanke Mann, der auf dem einzigen Stuhl im Zimmer sitzt und sich als Joshua vorstellt, hat offenbar bessere Manieren. Er steht auf und bietet mir seinen Platz an. Auch dieser Stuhl ist aus Stahlrohr gemacht und mit einem feingewebten Stoff bespannt, der bestimmt aus der Weberei kommt. Er ist erstaunlich bequem. »Wer von euch wohnt hier eigentlich?«, frage ich und lasse den Blick durch das Zimmer schweifen. Es ist unordentlich, überall liegen aufgeschlagene Bücher und Notizhefte herum, aber komischerweise wirkt es trotzdem aufgeräumt. Durch riesige Fenster blickt man in die dunkle Weite und auch hier sehen die Details, die Klinken, die Fensterrahmen, eine Vorrichtung zum Öffnen der oberen Fenster, aus, als kämen sie direkt aus einer Fabrik. Ich kann kaum glauben, dass nur eine Person hier wohnt. Ich schätze den Raum auf mindestens 20 Quadratmeter, was in Weimar als unerhörter Luxus gegolten hätte. »Das ist mein bescheidenes Heim. Friedrich wohnt nebenan«, sagt Joshua. Er ist ungefähr Ende 20, hat dunkelbraune Haare und weit auseinanderstehende Augenbrauen. Friedrichs Freunde fragen mich aus. Ich genieße die Aufmerksamkeit, die mir als altgedienter Bauhäuslerin, aber auch als einziger Frau im Raum zuteil wird. Es ist fast, als hätte sich etwas in der Chemie der Luft verändert, seit ich das Zimmer betreten habe. Nach drei eintönigen Jahren an einer Schule voller Mädchen, unterbrochen nur durch ein paar langweilige Rendezvous mit Männern, die meine Mutter für geeignet befand, schmeichelt mir diese Aufmerksamkeit ungemein. Die Schnelligkeit der Witzeleien und das Hakenschlagen der Konversation überfordern mich anfangs, aber dann läuft sich mein Geist warm. Meine Einwürfe und Erwiderungen sind gewitzt und schnell, so kommt es mir zumindest vor. Das Gespräch dreht sich um die Dessauer Kommunalpolitik, um die Architekturkritiker, die vorhin beim Festakt gesehen wurden, und um die Berichterstattung, mit der man rechnet. »Ich glaube, ich habe Fritz Stahl vom Berliner Tageblatt gesehen«, sagt Joshua. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass der besonders wohlwollend schreiben wird«, erwidert Friedrich. »Der nennt uns doch immer die Modernen. Man würde das ja als Kompliment nehmen, wenn es bei ihm nur nicht so abfällig klingen würde.« Joshua nickt. »Hans Nanotek war auch da.« »Der ist vom Hamburger Anzeiger, oder?«, fragt Friedrich. »Nein, der ist jetzt bei der Neuen Leipziger«, sage ich und bin stolz darauf, etwas beitragen zu können. Die letzten drei Jahre habe ich obsessiv alles gelesen, was ich über Architektur finden konnte. Stunden habe ich in der riesigen Bibliothek unter den Linden verbracht, in der nicht nur Bücher, sondern auch eine unübersichtliche Auswahl von Tageszeitungen zu finden sind. Irgendwann kannte ich die Namen der Kunstkritiker aller großen Zeitungen, hatte Lieblinge und Feinde, aber nie hatte ich jemanden, mit dem ich darüber sprechen konnte. Und jetzt auf einmal bin ich in einem Raum mit Leuten, die nicht nur dieselben Referenzen kennen, sondern die sogar Gegenstand der Berichterstattung sind. Joshua fördert immer neue Flaschen zutage. Er und Friedrich diskutieren heftig über die KPD und ich bin irgendwann so betrunken, dass ich nur noch zuhöre. Viel verstehe ich nicht. Ich bekomme nur mit, dass Friedrich vor wenigen Jahren ein- und vor kurzem dann wieder ausgetreten ist und dass Joshua sich selbst als sozialistischen Zionisten bezeichnet, der in der Partei keine Zukunft sieht. Die meisten anderen verabschieden sich irgendwann. Ich hatte eigentlich geplant, den letzten Zug nach Berlin zu nehmen, aber dafür ist es längst zu spät. Sowohl Joshua als auch Friedrich erklären sich sofort bereit, mir Obdach zu gewähren. Ich entscheide mich für Friedrichs Zimmer, wo er dann natürlich vergisst, mir das Bett anzubieten. Auf einem Teppich, versorgt mit vielen Decken und Kissen, versinke ich innerhalb von Sekunden in dunklen, traumlosen Schlaf.